ich habe manchmal ein bisschen so ein Kulturclash in der Kindermusiksphäre, weil ich einfach aus einer sehr politisierten Szene komme. Und die Kindermusiksphäre ist halt nicht sehr politisiert. So, ne? Es ist halt immer so, man meint immer ganz viel gut. Und das ist so ein bisschen, da habe ich immer das Gefühl, wie so ein bisschen wie in der Kirche. Ne? Man wähnt sich so auf der sicheren Seite, so man ist ja die Nächstenliebe und so. Alle sind irgendwie, wollen es lieb und schön und man ist ganz freundlich und so und hat so ganz viele tolle, herzliche Begriffe an der Hand. Aber da rufen nicht alle Juhu, wenn man sagt, ey Leute, aber ich habe hier auch noch eine Wagenladung Kritik / Selbstkritik irgendwie dabei. Wer macht mit?
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 30. Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist die Kindermusikerin Zucchini. Als Suki hat sie mit ihrem queer-feministischen Rap über viele Jahre die deutsche, ziemlich männlich dominierte Hip-Hop-Szene aufgemischt. Und als Zucchini tummelt sie sich nun in der nicht weniger männlich dominierten Kindermusikszene. Sie hat also den mutigen Schritt gewagt, sich mit ihren Erfahrungen aus dem professionellen Musikbusiness für Erwachsene bewusst der Zielgruppe Kinder zuzuwenden und so viel frischen Wind in die oft belächelte Kindermusikszene gebracht. Schmetterlingskacke und Da haben wir den Salat heißen ihre zwei bislang erschienenen Alben, auf denen Zucchini sanft und doch mit klarer Haltung zu gesellschaftspolitischen Realitäten Position bezieht und so eher ungewöhnliche, bisweilen auch schwierige Themen im Kinderlied platziert. Schon früh hat Zucchini ihr künstlerisches Handeln in politische Kontexte eingebunden. Ganz egal, ob es dabei um Gender, Feminismus, Sexismus, Antirassismus oder auch Antikapitalismus ging. Dass sie das nun auch als Kindermusikerin tut, mag erstmal überraschen, denn die meisten Menschen verbinden mit dem Kinderlied definitiv andere Themen. Gerade dieser vermeintliche Widerspruch macht ihre musikalische Arbeit für Kinder aber eben auch so interessant. Warum sich Zucchini für diese künstlerische Weiterentwicklung entschieden hat, wo genau sie sich als Kindermusikerin positioniert, wie sie dabei auf ihr neues Umfeld blickt und was die Kindermusikszene von anderen Kultursparten wie zum Beispiel der Kinderliteratur lernen kann, all das war Thema unseres Gesprächs. Und ich wünsche euch nun wie immer viel Spaß beim Zuhören und freue mich natürlich über eure Likes oder auch Kommentare zu dieser Folge. Suki, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hi, ja, finde ich auch schön.
Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch direkt gefragt, also wenn man sich mit dir und deiner künstlerischen Arbeit beschäftigt, dann hat man es ja im Grunde genommen mit zwei Künstlerpersönlichkeiten zu tun. Einmal mit Suki und einmal mit Zucchini. Und offen gestanden war ich mir im Vorfeld so ein bisschen unklar, mit welcher dieser beiden Künstlerpersönlichkeiten spreche ich denn eigentlich heute?
Ja, da geht's ja direkt los hier. Also Künstlerpersönlichkeit weiß ich halt auch nicht so genau. Ich halte ja nicht viel von dieser Bühne und die Person auf der Bühne und die Person hinter der Person auf der Bühne Trennung. Ich finde, es gibt viele gute Gründe, das schön dicht zusammenzudenken. Und das tue ich auch in meinem Fall. Diese zusätzliche Silbe und damit auch quasi die Betonungsverlagerung von Suki nach Zucchini heißt einfach nur, dass Zucchini sich einem jungen Publikum zuwendet, das heißt mit jungen Menschen, für junge Menschen arbeitet. Und die sind manchmal sogar so jung, dass wir sie als Kinder bezeichnen würden. Genau, also für den Privatgebrauch ist es S-U-K-I. Für den Bühnengebrauch im Kontext Erwachsenen, Anführungszeichen, ist es S-O-K-E, gleich ausgesprochen. Handelt es sich um ein kindliches Publikum, kommt noch eine Silbe hinzu. Aus dem Doppel-O und Doppel-E wird zugunsten der Leseanfängerin U und I. Und dann ist es Zucchini. Das heißt, wir sprechen jetzt quasi als Erwachsene miteinander über Dinge, die wir aber für Kinder tun. Und deswegen habe ich mich trotzdem entschieden hier an der Stelle, weil die Sphäre, um die es geht sozusagen, eine ist, die einer Kinderkultur sich widmet, ist würde ich, wenn ich das Gespräch öffne, sage, hi, ich bin Suki, aber klar ist, es geht um Zucchini-Dinge, deswegen schreiben wir Zucchini nachher oben drauf. So, alle sind jetzt hoffentlich gleichermaßen verwirrt und sich im Klaren darüber, was hier passiert.
Ja, es klingt auf jeden Fall so, als wenn du das nicht zum ersten Mal erklärst. Aber wir können, um die Verwirrung vielleicht komplett zu machen und nochmal kurz auf den Genese von diesem Künstlernamen kommen. Ich habe gelesen, dass der Künstlername von der Figur Suki aus dem Film Die Hexen von Eastwick inspiriert ist. Ne? Eine Horrorkomödie von 1987. Da warst du selber noch ziemlich jung. Ich hoffe nicht, dass du den Film wirklich schon zu der Zeit gesehen hast, als er ins Kino gekommen ist damals. Aber welche Bedeutung hat denn dieser Film oder auch diese Figur Suki für dich als Künstlerin? Warum hast du dir diesen Namen ausgesucht?
Also ich habe in meinem Pass steht und meine Eltern nannten mich einst Nora. Das sind zwei hintere Vokale. Da kann man nicht gut einen Spitznamen draus bilden. Ich habe immer total neidisch auf alle Stefanis und Franziskas, die dann Steffi oder Franzi hießen. Und bei mir immer Nora. Das klang immer schon direkt schlecht gelaunt. Ich war damit nie glücklich. Ich habe mir immer einen anderen Namen gewünscht als Kind. Auch wenn die Intention meiner Mutter, mich nach der Henrik Ibsen-Figur zu benennen, irgendwie total gut gemeint war und auch letztlich viel mit meiner Biografie zu tun hat, als irgendwie Frau, die sich aus so Konventionen zu wühlen versucht, irgendwie, ne? Was war ja so schlecht nicht gewählt. Aber allein das Ästhetische, das war schon alles nicht richtig. Und dann kam Graffiti und ich wollte da mitmachen und wir suchten uns natürlich alle Namen, die unterschiedliche Schreibung zulassen. Und bei Suki, mit scharfem S im Übrigen, im Englischen aus dem Film Hexen von Eastwick, ist es Doppel-O-I-E hinten. Und dann kam die Variante mit Z-Doppel-O-K-E-Y-S-U-K-I-Doppel-O-I-E-U-I und so weiter und so fort. Und wir hatten also viel Buchstabenmaterial, um uns in Graffiti-Dingen auszuprobieren damit. Und mit wir meine ich mich. Und ich bin dabei geblieben und habe das auch irgendwann in meinen Pass eintragen lassen. Und das ist auch für den Privatgebrauch in Gänze das Mittel meiner Wahl geworden sein. Ich muss irgendwo bei Behörden vorstellig werden, dann greife ich natürlich auf meinen bürgerlichen Namen zurück. Aber ansonsten halte ich es wie Cher, Madonna und Beyoncé und laufe einfach nur unter Suki. Fertig ist. Und die Figur ansonsten total spannend. Sie ist Journalistin. Sie hat irgendwie zwei Gefährtinnen, die sich gegen das Böse auflehnen. Und das Böse ist ein patriarchaler Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes, der versucht, diese Frauen irgendwie für sich zu vereinnahmen. Und sie schließen sich zusammen. Es ist eine Cellistin, eine Künstlerin, also eine Bildhauerin im Prinzip. Und sie ist Journalistin. Also wir haben eine Musikerin, eine, die quasi mit bildender Kunst arbeitet und eine, die mit dem Wort arbeitet. Und Suki ist halt die Journalistin mit vielen Kindern, einem ganz weichen Herzen. Und ich fand die irgendwie cool. Gespielt von Michelle Pfeiffer, die mir auch in vielen anderen Rollen sehr gut gefallen hat. Und dachte ich, hey, vielleicht darf ich ja auch so heißen, wer weiß. Und offensichtlich diverse Jahrzehnte später hat sich das gehalten. Ich finde es gut.
Ja, und passt ja witzigerweise dann auch tatsächlich zu beiden Künstlerpersönlichkeiten, wenn man damit nochmal um die Ecke kommen will. Ne? Also sowohl zu Suki als dann auch vor allen Dingen zu Zucchini. Ja. Lass uns mal auf beide nochmal vielleicht ein bisschen getrennt voneinander schauen, weil das, glaube ich, nochmal wichtig, um zu verstehen, was du heute für Kinder machst, dass wir uns vorher auch nochmal angucken, was hast du denn eigentlich vorher für Erwachsene gemacht? Also als Suki mit Doppel-O und Doppel-E, wie du eben schon beschrieben hast. Unter dem Künstlernamen bist du fast 20 Jahre lang als Rap-Künstlerin aktiv gewesen, hast 5 Studioalben und ein Live-Album veröffentlicht. Und 2006 ist dein erstes Album erschienen, Kopf, Herz und Arsch hieß das damals. Und 2010 folgte das zweite Album Queen. Und soweit ich das jetzt so nachrecherchieren konnte, gab es zwischen diesen beiden Alben schon so eine Art Imagewandel bei dir. Könntest du mal ein bisschen beschreiben, was in dieser Zeit denn eigentlich passiert ist und wo du dich als Suki fortan eigentlich positioniert hast als Künstlerin?
Also ich weise den Begriff Imagewandel natürlich vehement zurück. Ja. Ich würde es eher als ein Dazulernen bezeichnen. Ja. Also ich hab nach dem Abi 2003 angefangen, Gender Studies zu studieren. Das heißt im Prinzip feministische Theorie. Mir war nicht so richtig klar, was ich da mache als frische 19-jährige Abiturientin, die natürlich irgendwie in meinem Fall von nichts eine Ahnung hat. Ich bin da irgendwie rein, weil ich mich habe blocken lassen von der Ausweisung des Studiengangs als interdisziplinär, als überfachlich. Das fand ich natürlich super, als jemand, die von der Schule kam, das Gefühl hatte, eigentlich gerade mal alphabetisiert worden zu sein und das war's. Also ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie, ich bin irgendwie so fertig für die Welt und reif für die Gesellschaft und mit mir und meinem Leben irgendwo da, wo ich so sein könnte mit so nahe 20 und dachte, ich brauche einfach mehr Wissen. Und die Gender Studies waren als interdisziplinär ausgeschrieben, wie gesagt, da wollte ich hin. Und das hat natürlich total viel mit mir gemacht, weil ich dann irgendwann nach und nach gepeilt habe, okay, hier werden ganz grundlegende Weltbilder einfach nochmal neu angeboten, also überhaupt sich zum Beispiel nur als kleines Beispiel, aber sehr wirksames, sich aus binären Logiken zu lösen. So, natürlich in Bezug auf Geschlechtlichkeit in erster Linie, aber das ist ja auch ein Prinzip, was man auf alle möglichen anderen Sichten auf Welt und sich selbst auch irgendwie übertragen kann. Und das hat gemacht, dass ich irgendwie mich aus Kontexten gelöst habe, also konkret aus alten Crews und Leuten, mit denen ich irgendwie Mucke gemacht habe, mit denen ich abgegangen habe, mit denen ich gewohnt habe und so weiter. Mit dem Wissen darum, dass ich eigentlich überhaupt keinen guten Platz habe in so einer super männerdominierten Sphäre und dass ich Lust habe, meinen Politisierungserfahrungen und meinen Prozessen und auch meinem wachsenden feministischen Selbstverständnis irgendwie Raum zu geben. Und das ging halt in diesen alten Zusammenhängen nicht. Und das spiegelt sich halt ganz klar in dem Übergang vom ersten zum zweiten Album wieder. Ja.
Jetzt ist es ja so, die deutsche Hip-Hop-Szene, also ich bin selber mit der Szene nicht so sehr verhaftet, muss ich sagen. Aber soweit ich sie kenne und überblicke, ist sie ja zum einen doch sehr stark männlich dominiert und sie zeichnet sich ja vielleicht auch gerade deswegen nicht unbedingt durch ein besonders feministisch geprägtes Weltbild aus. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Hat es dich trotz dieser Tatsache oder gerade wegen dieser Tatsache in dieses künstlerische Umfeld gezogen? Warum hast du dich für Rap- und Hip-Hop-Kultur entschieden damals?
Das sind ja keine bewussten Prozesse. Man geht ja nicht hin und sagt, ab heute Punk. Sondern das sind natürlich Dinge, die einen auch ein Stück weit ereilen. Also eine Faszination für irgendwie, in dem Fall eine Subkultur, wächst ja oder hat vielleicht auch ein Initial, aber das ist ja nichts, wo man sich irgendwie Multiple-Choice-mäßig auf ein Formular für festlegt. Ne? Ich habe Hip-Hop über Graffiti kennengelernt. Ich war Schulanfängerin, hatte lange Wege in Berlin mit dem Bus jeden Morgen, jeden Nachmittag hinter mich zu bringen und habe halt an Hauswänden gesehen, dass da große Buchstaben dran sind. So. Und habe irgendwie versucht rauszufinden, wie das geht und habe dann gelernt, es gibt Graffiti und neben Graffiti gibt es auch noch DJing und Breaking und MCing und ganz viele andere Aspekte, die diese große Kultur, die global existiert und eine sehr politische Geschichte hat, dass das alles Möglichkeiten sind, zur Beteiligung mitzumachen, ohne dass man viel, es sei denn, okay, fürs DJing und Producing ist es nochmal was anderes, aber erstmal nicht viel braucht, so an Equipment und irgendwie technischen Zugängen oder so. Und dass es da ganz viel Offenheit gibt. Und ich habe diese Sprachlastigkeit im Rap einfach total geliebt. Ich erinnere mich, dass ich als Kind irgendwie vor so Songs, also deutschsprachigen Songs saß und dachte, wow, krass, krass, da passiert voll viel. Wow, ich verstehe nur die Hälfte, obwohl es Deutsch ist so. Also ich kannte halt von zu Hause, was weiß ich, Wolf Biermann und Udo Lindenberg. So war auch deutschsprachig, ja, aber war nochmal eine andere Kiste. So. Und ich war einfach als jemand, der aus einem sehr bibliophilen Haushalt kommt und als Kind sehr viel gelesen hat und für mich so Sprache und Schreiben und Lesen und Bücher, mein Bibliotheksausweis, so, das waren so meine Schätze irgendwie. Ich wusste schon immer, dass da für mich viel zu holen und zu finden ist und auch viel beizutragen. Und deswegen war Rap eigentlich so, also über Graffiti kennengelernt, erste Faszination für Rap, dann versehentlich eher in so wieder in Graffiti-Kontexten gelandet, weil mir noch nicht so richtig die Orte und die Personen zugegen waren, die mich in Dingen Rap hätten mit unterstützen können oder so. Und das kam dann aber so mit 16, 17 gab es auch in Berlin so ein Shift von neben Graffiti, also Berlin war immer eine Graffiti-Stadt seit Ende der 80er Jahre und dann wurde auf einmal war Rap da, wo Rap halt vorher eher so, was weiß ich, in Heidelberg, Stuttgart, bisschen im Pott, Hamburg und so unterwegs war, ging es dann plötzlich rund in Berlin. Mit einem ziemlich harten Ton, muss man dazu sagen. Ne? Also das alles, was wir heute unter so problematischem, sexistischem Rap verstehen, die, also ne, andere Städte werden das für sich auch behaupten, aber Berlin war schon so der Ort, wo die Kacke richtig am Dampfen war und wo man es auch in aller Deutlichkeit zelebriert hat und das natürlich aus einer cis-hetero-männlichen Perspektive in allererster Linie. Ne? Und das war natürlich schon auch sau anstrengend und so war auch meine ganze Jugend irgendwie, auch die Leute, mit denen ich abgegangen habe, das waren keine sweeten, zugewandten Menschen, da war halt immer Spannung drauf. Ja. Also es war immer anstrengend, es war immer irgendwie auch gefährlich im Sinne von, hier brennt gleich die Hütte so, weißt du, irgendeiner dreht gleich durch. Also es war schon, da war immer viel Zündstoff drin und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin aber trotzdem hier nicht falsch, auch wenn es mich echt Nerven gekostet hat und ich auch echt Schiss hatte in vielen Situationen, irgendwie mich zu behaupten und was zu sagen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin da trotzdem richtig so. Und das hat sich dann quasi erst mit der Zeit bestätigt. Weil quasi die ersten Jahre irgendwie diese von dieser starken Anspannung geprägt waren, natürlich auch immer der Angst davor, quasi in Ungnade zu fallen als Mädchen, ne? Und so behandelt und besprochen zu werden, wie andere Mädchen und Frauen behandelt und besprochen wurden. So, dass ich quasi natürlich auch in der Tendenz immer quasi, ich sag's jetzt mal so hart, mit dem Täter fraternisiert habe, um nicht selber zum Opfer zu werden. Bis mir irgendwann klar wurde, das will ich alles gar nicht so. Ich mache mich selber zur Mittäterin oder zumindest zur Täterschützerin auf eine Art. Und dann gab es halt einen großen Bruch und die Erkenntnis, dass ich das, was ich über die parallel dazu im Prinzip über Feminismus gelernt habe, sehr wohl auch in meiner Musik unterbringen kann, ohne dass irgendjemand mit den Augen rollt und mich versucht, davon abzubringen. Sondern dass es Leute gibt, die das feiern werden und total froh sind, dass es Rap auf Deutsch mit einem feministischen Zugang geben kann.
Mhm. Ja, sehr interessant. Ich habe mich so ein bisschen mit einigen deiner Songs natürlich auch beschäftigt aus der Zeit. Und da bin ich auf den Song zum Beispiel Vorläufiger Abschiedsbrief gestoßen aus dem Jahr 2014. Ich glaube, es ist die erste Zeile, ne, mit der Song beginnt. Rap war selten gut zu mir, Rap hat mich immer geboxt, heißt es da. Ja. Da habe ich direkt schon so gedacht, okay, da klingt schon so ein ambivalentes Verhältnis auch durch zu der Kunstform, über die wir hier gerade sprechen. So wie du es gerade ja auch im Grunde genommen beschrieben hast, ne, also... Ist so eine gewisse Ambivalenz, oder, die ich da raushöre?
Absolut, ne? Aber ich habe es halt geschafft, das über die Jahre, und wir sprechen ja wirklich im Prinzip jetzt schon von zumindest 2 Jahrzehnten so, das für mich weich zu machen und immer weicher werden zu lassen. So. Also quasi in der ersten Zeit habe ich die Härte der Männer adaptiert, in der zweiten Phase habe ich versucht, quasi eine eigene feministische Härte dagegen zu setzen. Und dann habe ich irgendwie für mich selber gelernt, und das versammelt sich so ein bisschen auch an diesem Satz, den ich sehr mag, only the strong stay soft. Mhm. So, sich halt von dieser Härte nicht korrumpieren zu lassen, sag mal, sondern wirklich stark zu bleiben und trotzdem weich zu sein. So. Und mit der Hinwendung zur Musik für Kinder, also da hat halt die Härte überhaupt nichts verloren. Ja, ja. Da brauchen wir ganz viel Weichheit und Durchlässigkeit und trotzdem eine Stärke im Sinne einer Präsenz und einer Solidarität und sich eben auch von anderen Dingen nicht korrumpieren zu lassen.
Ja, da baust du jetzt gerade schon direkt die Brücke zu. Ich habe hier schon wieder das Stichwort Imagewandel für mich stehen. Von dem Wort hast du dich jetzt eben schon distanziert. Also sagen wir einfach mal, deine künstlerische Weiterentwicklung zu Zucchini. Hip-Hop-inspirierte Kindermusik machst du als Zucchini. Und um das vielleicht mal auch nur ganz kurz zu rekapitulieren. Also 2019 hast du offiziell damit begonnen. Da ist das Album Schmetterlingskacke erschienen. Und für viele deiner Fans, würde ich jetzt mal eher vermuten, kam diese Neuausrichtung ja doch wahrscheinlich auch etwas unerwartet. Und ich habe gelesen, dass dir vereinzelt zumindest auch unterstellt wurde, dass du als feministische Musikerin oder Aktivistin mit diesem Wechsel quasi kapituliert hättest vor dieser alten Rolle. Wie ist denn das? Hat sich dieser Prozess für dich auch als eine Art Kapitulation angefühlt tatsächlich?
Überhaupt nicht. Also ich finde das Wort Weiterentwicklung da sehr, sehr schön gewählt. Ich erlebe das total als Upgrade in ganz, ganz vielen Hinsichten. Das Kapitulieren, also ich meine, wer irgendwie 15 Jahre das Maul aufgerissen hat und sich mit allen möglichen Leuten angelegt hat und wirklich eine Menge Dreck gefressen hat, so kapituliert nicht so einfach. Also ich finde die Jahre, und das kann ich jetzt auch mittlerweile selbstbewusst sagen, weil die Zeit des Kleinredens ist irgendwie vorbei. Ich habe da einfach eine Menge gerissen so. Ich habe halt an ganz vielen Stellen Sachen gesagt, die später von anderen noch aufgegriffen wurden. Und ich war halt einfach eine von ein paar anderen Leuten, die früh zu dem Thema im Hip-Hop am Start war so und sich angreifbar gemacht hat. Ich weiß, dass ich da eine Menge hinterlassen habe und dass sich auch viele Leute an dem orientiert haben, dass viele Leute sich daran politisiert haben und die Songs mochten. Und ich habe einfach auch arschviele Konzerte gespielt und so, und nicht vor leeren Hallen. So. Also da waren ja Menschen, so, die das unterstützt haben und interessant fanden und dergleichen. Also deswegen ist da nichts zu kapitulieren. Kapitulieren wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, das war irgendwie alles eine richtig beschissene Idee, warum habe ich nur? Ne? Und das ist ja nicht der Fall. Also ja. Ich stehe ja zu dem, was ich gesagt habe, und ich stehe auch zu den Dingen, die ich darin selber übersehen habe oder vielleicht nicht ausreichend reflektiert oder weit genug gedacht habe. Das heißt, ich stehe zu meinen Taten und ich stehe auch zu meinen Fehlern da drin. Und aber ich finde, für mich war das nur folgerichtig zu sagen, ich habe halt kein Interesse mehr dieser neoliberalen Idee von höher, schneller, weiter, die in der Musikindustrie absolut gang und gäbe ist, vor der halt kaum jemand zurückschreckt. Ne? Also weil natürlich alle irgendwie, ja, ich muss halt Miete zahlen, ja, auf jeden. Stimmt, gilt ja auch für mich. Aber so die Leistungslogik in der Musikindustrie, die sich auch ganz konkret in so einer ultimativen Quantifizierbarkeit dessen, was eigentlich überhaupt nicht quantifizierbar ist, irgendwie niederschlägt, ne? In Form von Klicks, Likes, Shares, Ticketverkäufen, wie viel Medienaufmerksamkeit hast du zum Peak deines Releases, welche Festivals spielst du, welche Slots, auf welcher Bühne und so weiter, mit wem featurest du, wer nimmt dich wahr, wer nimmt dich ernst, das sind alles Dinge, die sich irgendwie in so einer scheiß Excel-Tabelle übertragen lassen tatsächlich, während ja eigentlich Musik, wenn man sie als Kunst verstehen will, im Prinzip ja völlig abseits davon existieren könnte, sollte, ja, zumindest in so einer Vorstellung von einem freien Ausdruck oder so. Ja. Aber diese Zahlenzwänge, diese Sachzwänge, die sich halt einfach am Ende immer irgendwie in Geld überführen lassen, oder andere Formen von Kapital so, haben mich halt einfach echt mit den Jahren krass angewidert, weil ich relativ erfolgreich war mit dem, was ich gemacht habe. Und dann war klar, hier greifen einfach Mechanismen auf mich zu, die mir überhaupt keinen Bock machen. Und ich habe es mit Leuten zu tun, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, die ich sehr stark kritisiere für das, was sie repräsentieren. Und was mache ich hier eigentlich so? Und das hat sich zum Beispiel auch darin wieder gespiegelt, dass ich den Eindruck hatte, dass sich Feminismus, der noch 10 Jahre vorher fürs große Augenrollen und davonlaufen und genervtes Stöhnen irgendwie gesorgt hat, plötzlich zum Verkaufsargument wurde. So. Also im Hip-Hop auch, in vielen anderen gesellschaftlichen Sphären. Und ich dachte so, nee, das ist ja überhaupt nicht, was ich will. Also das ist überhaupt nicht mein Verständnis von Feminismus, irgendwie zu sagen, jetzt bin ich der Boss, so, ich will kein Boss sein. Also ich bin im Herzen Anarchistin, für mich soll es keine Hierarchien dieser Art geben. So, ich will gar nicht oben sein. Was ist das jetzt so? Jetzt bin ich auf Platz 1 von irgendwelchen Charts oder habe irgendwie, also was ist, das geht alles für mich nicht. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich diesen Raum, queer feministischer Rap im deutschsprachigen Raum sehr stark besetzt habe und für mich auch an der Zeit war, Platz zu machen für andere Leute. Und das hat auch gut geklappt. Also es ist tatsächlich so, ne, wenn man irgendwie quasi mal einen Schritt zur Seite macht, dann rauscht da ganz viel nach und da kommen ganz viele Leute und dann ist man nicht mehr so, also ne, also auch da irgendwie, Feminismus kann es nur sein, wenn es viele machen und nicht, wenn irgendwer die krasseste ist. So, dann ist es kein Feminismus, dann ist es einfach auch nur eine Anbiederung an neoliberale und patriarchale Strukturen, die halt irgendwie diese Sehnsucht verfolgen von Hierarchie und nach oben kommen. So. Und genau. Und trotzdem wollte ich mir aber Musik nicht vergrätzen lassen. Und mir war eh klar, hier geht es auch um Fragen von Nachhaltigkeit. Also wenn ich meine Musik als politisch verstehe, dann muss sie nachhaltig sein. Und wo ist die Nachhaltigkeit größer, als wenn wir in die Auseinandersetzung mit Kindern gehen?
Ach ja, interessant, weil der Begriff der Nachhaltigkeit, den habe ich hier auch schon für mich stehen, da müssen wir gleich unbedingt auch noch drüber reden, aber ich muss noch eine Frage vorwegschieben, weil du das gerade auch schon so schön eingebettet hast in die Frage von, wie wird ja so eine Rolle als feministische Künstlerin dann auch eben kapitalisiert, wenn man so möchte, ne? Oder halt zu Geld gemacht, auch in diesem System. Ich habe ein altes Interview gefunden von dir aus dem Deutschlandfunk 2019, also das war zu der Zeit, als die Schmetterlingskacke gerade veröffentlicht war. Das war überschrieben mit Schuld ist der Kapitalismus und da hast du gesagt, ich gebe weder als Musikerin auf, noch gebe ich als Feministin auf. Ich habe einfach nur kein Interesse mehr daran, mich einer Industrie zur Verfügung zu stellen, die ihre Antagonistin braucht. Das hast du, glaube ich, gerade schon. Ja, das ist ein toller Satz, fand ich auch.
Ja, hatte ich einen guten Tag.
Na, ich glaube, du hast das gerade auch schon ganz gut beschrieben, ne? Also was du damit meintest oder wie sich das für dich angefühlt hat. Aber die Frage, die sich jetzt für mich nochmal gestellt hat daraus, im Kontext deiner nicht mehr ganz so neuen Rolle als Kindermusikerin. Kinderkultur findet ja am Ende in demselben kapitalistischen System statt. Ne? Da könnte man jetzt auch lange drüber sprechen, was für Auswirkungen und Ausprägungen das in diesem Bereich hat. Und insofern wäre meine Frage an dich, ob sich der Kapitalismus für dich als Kindermusikerin jetzt tatsächlich weniger kapitalistisch anfühlt als zuvor in deiner Rolle als Rapperin für Erwachsene.
Mhm. Also ich traue es mich kaum auszusprechen, aber ja. Also weil die Mühlen ein bisschen anders malen, muss man sagen. Ne? Also ich war zum Beispiel nie, ich habe immer mit Independent-Plattenfirmen und sonstigen Dingen gearbeitet. Also ich war nie in irgendeinem Major-Kontext unterwegs früher und bin es jetzt aber schon. Also der Widerspruch könnte kaum größer sein, aber die Art und Weise, wie da mit mir gearbeitet wird, also ich bin bei der Universal, um es konkret zu machen, die Person, die für mich zuständig ist, hat, glaube ich, verstanden, dass wenn man versucht, mich zu drängen und zu pushen und noch mehr rauszupressen, dann werde ich bockig und dann mache ich gar nichts mehr. So. Mm. Und dann könnte man mich entweder abstoßen, stimmt, oder man hat ein Interesse daran, mich zu behalten. Das Interesse besteht seit 2019 und mir wird bisher nicht die gelbe Karte gezeigt, von wegen, also wenn hier die Zahlen in der Art und Weise, dann müssen wir uns leider voneinander trennen, sondern man lässt mich machen. Also ich bin angetreten, habe gesagt, ey Leute, ich habe tätowierte Hände und ich habe ein Problem mit rechten Strukturen in diesem Land, die auch teilweise in den Parlamenten sitzen. So, das sind alles die Vorzeichen, die ich mitbringe. Wollt ihr das trotzdem? Ja, wir wissen, was du machst, wir haben uns schlau gemacht, alles okay. Und auch sonst, mir wird nicht reingequatscht in Bezug auf meine Kritik an der Musikindustrie, mir wird nicht reingequatscht in Bezug auf meine Songs selber, also die Themen oder so, oder die Art und Weise der Umsetzung, es wird mir nicht reingequatscht in Bezug auf das Team, mit dem ich arbeite. Und das finde ich schon eine ziemlich großzügige, privilegierte Situation, die ich auch gerne halten möchte, weil die Schwierigkeit ist, dass erwachsene Menschen quasi ja viel selbstbestimmter die kulturellen Güter auswählen, auf die sie Bock haben oder die sie sich reinziehen wollen. Kinder sind ja wie an so vielen anderen Stellen von Erwachsenen abhängig. Mhm. Und dann aber quasi die Vorteile und die Ressourcen und die Vertriebswege und so weiter von einem großen musikindustriellen Player zu nutzen, um einfach Kindern die Wege über, wir haben ja immer den Umweg über die Eltern oder Schulen oder wie auch immer andere Erwachsene, um an Kinder heranzutreten. So, und da, glaube ich, würde ich jetzt komplett independent nur auf Bandcamp stattfinden, wäre es ein bisschen schwieriger, tatsächlich. Ja, ja, so, also das heißt, ja. Ich nutze die Mittel der großen Musikindustrie, um tatsächlich die Dinge, die mir inhaltlich wichtig sind, streuen zu können. So. Und es verselbstständigt sich ganz gut. Und allein, weil ich weiß, ich habe keinen Vertrag, in dem steht, das darfst du jetzt aber in einem Interview nicht sagen. Und ich kann das hier aussprechen, fühle ich mich relativ wohl und sicher damit. So.
Ja,
sobald der Tag kommt, wo die sagen, hier, pass auf, das und das sind die Zahlen, entweder machst du das und features da oder ab sofort nur noch das und jenes nicht mehr, bin ich auch raus. Also da habe ich irgendwie auch gar keine Ängste davor. So. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dazu stehen zu können, was ich tue, auch vor mir selbst. Und das ist gerade einfach noch der Fall nach wie vor.
Ja, schön, schön. Da komme ich jetzt tatsächlich nochmal auf diesen Begriff der Nachhaltigkeit, den du gerade selber ja schon ins Feld geführt hast. Also du hast das in dem gleichen Interview vom Deutschlandfunk nämlich da auch gesagt, hast du deine künstlerische Arbeit als Zucchini eben in Verbindung zu sozialer Nachhaltigkeit gebracht. Und das finde ich mit Blick auf das Thema Kinderkultur wirklich eine sehr, sehr spannende Dimension, weil ich mich da tatsächlich schon gefragt habe und jetzt dich im Grunde genommen frage, ob du dein Schaffen als Kindermusikerin tatsächlich eine andere oder gegebenenfalls vielleicht sogar auch eine bessere soziale Nachhaltigkeit bescheinigen würdest als deiner früheren künstlerischen Arbeit.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr stark meine Lieder mit in ihre Biografie nehmen. So, ne? Wenn man das irgendwie als so eine empowernde Erfahrung in dem einen oder anderen Stück irgendwie beschreiben mag. Also ich hatte mal die Situation, dass ich an der Uni ein Seminar begleitet habe, wo es um die Begegnung zwischen Philosophie, also Fachphilosophie und Hip-Hop ging. Und da war eine junge Studentin irgendwie so Anfang 20 dabei, die meinte, ey, damals mit 12 hatte ich, irgendwie ging es mir nicht gut und ich war in der Klinik und dies, das und da hat mir dieser und jenes Song total geholfen. Und dann dachte ich mir, krass, da liegen ja irgendwie 10 Jahre dazwischen. Wow, das erzählt sie mir jetzt hier. Und da ist mir da schon bewusst geworden, boah, wenn dich das, also ne, ist ja nicht so, okay, du hast mal den Song gehört und war irgendwie ganz nett, sondern das hat dir geholfen. Es war total augenöffnend, in dem Moment zu peilen, dass sich Lieder in so Biografien einschreiben. Und wenn sie irgendwie zuträglich sind, das hat einen großen Wert. Und dann wurde mir noch klar, natürlich haben mich auch Lieder extrem begleitet. Es gibt Songs, die mir, die ich, wenn ich die alle 5 Jahre höre, so mir sofort wieder die Tränen in die Augen treiben, vor Rührung oder auch vor Schmerz oder was auch immer. Aber also ich hatte das selber total unterschätzt in Bezug auf meine eigene Arbeit, wie prägend so Dinge sein können. Also einzelne Aussagen oder bestimmte Melodien, also nicht nur die inhaltlichen, sondern auch die quasi künstlerisch-ästhetischen Aspekte, so weil ich sie mit einem bestimmten Gefühl oder einer bestimmten Lebensphase, einer bestimmten Entscheidungskraft oder einer Abkehr, einer Trauer, was auch immer verbinde. So. Und ich denke, dass das sich in Bezug auf Kinder und Kindheit einfach nochmal ein Stück weit multipliziert. Und das ist schon was ich auch gerne nutzen will. Nicht im Sinne von einer Verwertung, sondern einfach einer Möglichkeit, einer Chance so und daran anzuknüpfen und meine Möglichkeiten da reinzusetzen so und einfach diese, ja, also, weil wir haben ja schon auch so eine romantisierte Idee von Kinder und Kindheit, die sind so im Moment und so, weißt du, wir müssen heute irgendwie Arsch voll Kohle ausgeben, um in irgendwelchen Retreats wieder zu uns zu finden so und um den Vogel auf dem Baum irgendwie wieder wertschätzen zu können und so durchzuatmen und so zu spielen und so. Davon ist ganz, ganz viel richtig, glaube ich, auch auf eine Art. Ne? Also, dass wir das so empfinden, wünschenswert wäre, dass wenn wir Kindern eben genau diesen Zauber auch belassen und sie nicht mit unserem Stress unterschiedlichster Art irgendwie übergießen, den wir selber uns im Kapitalismus gegenseitig aufzwingen sollen. Und gleichzeitig hat eben diese andere Zeitlichkeit, also neben der Unmittelbarkeit, einfach so dieser the long run, so der lange Atem, der lange Weg zu wissen, so es ist, der Zauber ist irgendwann weg, mal gucken, was dann bleibt von der Kindheit. Und ich meine, wir wissen, wie viel Impact Erfahrungen die Kinder in Kindheit machen, haben kann. Also ist jetzt nicht so, dass wir alle irgendwie zur Therapeutin rennen, weil wir mit Mitte 20, Mitte 30, Mitte 50 irgendwie mal eine scheiß Erfahrung gemacht haben. In den allermeisten Fällen handelt es sich ja um Dinge, die passiert sind zwischen 0 und 16 oder so. Ja. Ja. Und ich finde, dass, wenn wir uns fragen, wie geht irgendwie gesellschaftliche Veränderung, also im Kleinen und im Großen, so immer in diesem Verhältnis von irgendwie Subjekt und Kollektiv, also ne, was können wir dazu beitragen, irgendwie die Dinge positiver zu gestalten? Und wir haben ja auch immer wieder, wenn es so um so politische Themen geht, also auch zum Beispiel das Verlernen von diskriminierenden Denkmustern oder irgendwie anderen Sachen, die irgendwie uns als Gesellschaft auseinandertreiben oder eben zusammenführen, dann ist immer so, ja, das müsste auch irgendwie im Unterricht stattfinden. Wir bräuchten im Unterricht, da wird immer so auf die Schule verwiesen. Also es gibt offenbar so eine Tendenz dazu, das in so ein frühes Lernen von Kindern und Kindheit irgendwie zu verordnen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird mit der nächsten Generation so, ja. Das wird immer so vor sich hergetragen, aber es wird auch immer so ein bisschen, ja, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich drum, ne? Und Gesellschaft kümmert sich herzlich wenig um Kinder und Kindheit. Wir halt leben, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der finde ich leider auch in der Kindermusikszene, sage ich mal, zu wenig berücksichtigt wird, ist der Umstand, dass wir in einer adultistischen Gesellschaft leben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Erwachsene Macht haben über Kinder. Und diese Macht mitunter eher in eine Tendenz Richtung Gewalt in unterschiedlicher Form kippen lassen. Oder wir können es auch Überwältigung nennen, es muss ja nicht immer sozusagen das Schlimmste sein, anstatt es in Richtung Verantwortung zu lehnen. Das heißt auch wirklich darin zu investieren, sage ich mal, die Kinder und Kindheit zu sehen, zu feiern, sich mit ihnen zu solidarisieren, sich ihnen zur Verfügung zu stellen und nicht weiter daran zu arbeiten, dass wir in einer Welt leben, die von Erwachsenen für Erwachsene mit Erwachsenen-Dingen ausgestattet sind. So. Also ich meine, man kann es an diesem ganzen Thema Klimakrise hervorragend einmal durchdeklinieren, wenn man sich anguckt, wie wir einfach ein paar Jahrzehnte darauf verwendet haben, richtig krass darauf zu scheißen, dass wir diesen Planet zugrunde richten. Und dann kommen so ein paar junge Menschen und sagen so, ey, geht nicht klar, könnt ihr bitte mal damit aufhören? Könnt ihr uns bitte in Ruhe zumindest das lautstark aussprechen lassen, indem wir auf die Straßen gehen? Und könnt ihr mal den Generationenvertrag einhalten? Und was kommt ja, seid still, geht in die Schule, ihr versteht es ja eh nicht so, ne? Und das Wahlalter werden wir erst recht nicht herabsenken, um euch irgendwie mitentscheiden zu lassen, ja, über die, ja, Dinge, die euch in den nächsten Jahrzehnten, in denen wir schon lange gar nicht mehr auf diesem Planeten sein werden, massiv betreffen und euch das Leben richtig, richtig schwer machen werden, so, ne? Und ich finde, Kinder mit den Dingen auszustatten, die, also meine Generation, also ich bin Jahrgang 83, sitzt da und sagt, ah, mir hat in der Schule niemand beigebracht, wie eine Steuererklärung geht, voll scheiße. Das ist so unser Problem. Und man denkt, ey, wie viele Sachen müssten denn eigentlich jetzt wirklich laufen? Ich habe festgestellt für mich, ich hab viele Möglichkeiten als Teil dieser Gesellschaft. Und man muss dazu sagen, auch mit dem deutschen Pass, das macht auch nochmal wirklich einen großen Unterschied, mich irgendwie einzubringen und Dinge mitzugestalten. Und die Musik für Kinder ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, weil ich darin einfach viel Freiheit habe und die Möglichkeit habe, an Kinder heranzutreten in einer Weise, die für sie auch offenbar interessant ist.
Ja, interessant. Also damit hast du schon für mich ganz gut beschrieben, was dich auch wirklich so künstlerisch daran gereizt hat. Ich habe, um das aber nochmal in eine andere Richtung aufzumachen, mich auch nochmal gefragt, ob es möglicherweise auch so eine Motivation bei dir gab, ich sag mal etwas vereinfacht, das Rap-Genre so ein bisschen mehr kinderkompatibel zu machen, ja? Also um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Rap ist ja bei Kindern und Jugendlichen sowieso ein durchaus beliebtes musikalisches Genre, ja? Und es gibt da ja auch so ein paar Künstlerpersönlichkeiten, um mal exemplarisch Crow zum Beispiel zu nennen, der ja durchaus auch bei Kindern sehr beliebt ist. Ja? Der hat seinen musikalischen Stil damals, ich glaube auch sein erstes Album, Ra-Op genannt, also als Wortkombination aus Rap und Pop. Ne? Das ist eine sehr verpoppte Form von Rap-Musik, wenn man so möchte. Ging es dir mit deiner künstlerischen Arbeit für Kinder auch darum, genau diesen, ich nenne es mal Subgenre, auch eine neue, kindgerechtere Spielart von Rap entgegenzusetzen? War das auch eine Motivation für dich?
Nee, also das war kein, wenn das jetzt irgendwie ein Nebenprodukt sein sollte, ja cool, aber ich habe nicht, das war kein erklärtes Ziel. So. Mm. Und ich wollte auch, als ich irgendwie angefangen habe, feministische Rap-Texte zu machen, auch Rap keine Image-Politur verpassen, damit man sagen kann, ist ja doch nicht so schlimm, es gibt ja noch 3-4 Leute so. Dafür habe ich auch einfach, wie gesagt, zu viel Auseinandersetzung und Fights gehabt innerhalb der Szene und musste mir ewig vorwerfen lassen, Lesbeschmutzerin zu sein und mich gleichzeitig eben zu wehren gegen die Leute, die mich vereinnahmen wollen, und mich zu instrumentalisieren entgegen diesem Bild, problematischen Bild, das sie von Rap haben. So, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie die die großen Rapper um Features mit mir gerissen hätten oder so, ne? Also ich war auf jeden Fall, also viele waren ja auch einfach konstant genervt davon, dass ich halt kritisiert habe, zumal von innen heraus, ohne dass ich jetzt irgendwie die maximale kreative Überfliegerin war oder so, ne? Also es, nö, also ich kann Hip-Hop lieben, ohne das Gefühl zu haben, ich müsste da hier irgendeine Imageaufwertung über meine Musik ermöglichen, so flächendeckend.
Okay. Und welchen Einfluss hat deine Rolle als Mutter denn auf deine künstlerische Entscheidung gehabt, jetzt auch Kindermusik zu machen? Gab es da irgendwie vielleicht auch so im Rückblick für dich irgendwie Zusammenhang oder spielt das gar nicht unbedingt so damit rein?
Also das spielt schon eine Rolle insofern, als dass mir, dass ich natürlich über meine Familiensituation mehr mit dem, was die Playlisten als Kindermusik verstehen, zu tun hatte. So,
ja,
ne?
Ja.
Und ich hatte jetzt gar nicht so Probleme mit dem Umstand, dass das jetzt irgendwie alles ein bisschen einfacher ist und manchmal auch ein bisschen nur so vor sich hindudelt und oder nervt. Mein Problem waren die Inhalte an bestimmten Stellen. Ne? Also es ist alles super weiß dominiert. Wenn Charaktere of Color auftauchen, dann in so einem doch sehr naiv problematischen, egal ob schwarz oder weiß, wir sind alle gleich Modus, wo ich einfach natürlich widersprechen muss, sagen, nee, sind wir halt nicht. Also in irgendeinem vermeintlich universell abstrakt humanistischen Denken schon, aber in der echten Welt sind wir es halt nicht so. Und ich finde das schlimm, wenn man Kindern das vorgaukelt, als gäbe es da auch keine Unterschiede irgendwie entlang von sozialen Klassen oder der Realität von weißen Leuten und rassifizierten Leuten in mehrheitlich weißen Gesellschaften so. Ja, dass halt immer noch so Vater, Mutter, Kind, cis-heteronormative Rollenverständnisse irgendwie an der Tagesordnung sind oder so. Also das sind Dinge, die mich eher gestört haben, wo es mich auch gelockt hat zu sagen, so ey, hier müssen wir einfach noch mal ran. So, hier brauchen wir einfach anderes Material. Zumal die Kinderliteratur der uns Leuten aus der Musik echt ein paar Schritte voraus sind. So, ne? Also wo nicht nur die Figuren entsprechend in Anführungszeichen bunt sind, sondern wo es eben auch so Own-Voices-Perspektiven gibt. Ne? Also wo sehr wohl AutorInnen of Color, queere AutorInnen, AutorInnen mit Behinderungen und so weiter an der Produktion von Kinderkultur beteiligt sind. So. Und das ist halt in der Kindermusik fast gar nicht so. Es gibt zwar viele von uns, die halt so, ne, so halt auch auf dieses bunte Thema irgendwie aufspringen und das irgendwie gut finden und auch vielleicht schon lange machen. So. Und ich finde auch nicht, dass das jemand nicht darf. Also ich will das niemandem verbieten. So, ich finde das wichtig, dass sich weiße Leute gegen Rassismus, wie man sagt, stark machen. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig, dass die entsprechenden Strukturen peilen, dass sie halt einfach super weiß dominiert sind und sich darüber meine Gedanken machen müssen, wie man das vielleicht gegebenenfalls ändert, damit man nicht immer nur über andere spricht, die man ja auch lieb hat, weil alle sind ja gleich und so weiter, sondern dass man einfach dafür sorgt, okay, mit wem arbeite ich, wen feature ich, wo kommen wir hier zusammen, wie können wir unser Netzwerk erweitern, wie können wir einfach einladender sein, ohne zu vereinnahmen. So, das ist eigentlich, was mich interessiert. Und da geht für mich auf jeden Fall auch die Reise hin.
Als Haltung erstmal total nachvollziehbar und auch sehr ehrenhaft und löblich, würde ich mal sagen. Die Frage, die sich mir dann aber natürlich direkt stellt, ist, wie macht man es dann letztendlich? Und wieder konkret an dich gerichtet, wie machst du es denn? Also was würdest du sagen, machst du anders als vielleicht andere KollegInnen aus dem Kindermusikfeld? Oder vielleicht auch aus der Kinderliteratur oder so, je nachdem, woran man sich da so misst.
Ja, also die Kinderliteratur, muss ich wirklich sagen, da tut sich ganz viel. Ne? Ich denke an Leute wie Andrea Karimi, ich denke an Regina Feldmann, ich denke an Fleur Saint-Jean, ich denke jüngst auch Adine Herrmann und Raul Krauthausen, die ein Buch veröffentlicht haben. Oder auch, was weiß ich, Max Appenroth, Riccardo Simonetti, jetzt irgendwie keine Kinderbücherautoren im eigentlichen Sinne, aber die halt in ihrem Aktivismus dann in Zusammenarbeit mit Profis quasi auch Kinderbücher veröffentlichen und so weiter. Ne? Also das finde ich schon alles ziemlich gut und wichtig. Und für mich ist so, ich hatte so ein bisschen, ich habe manchmal ein bisschen so ein Kulturclash in der Kindermusiksphäre, weil ich einfach aus einer sehr politisierten Szene komme. Und die Kindermusiksphäre ist halt nicht sehr politisiert. So, ne? Es ist halt immer so, man meint immer ganz viel gut. Und das ist so ein bisschen, da habe ich immer das Gefühl, wie so ein bisschen wie in der Kirche. Ne? Man wähnt sich so auf der sicheren Seite, so man ist ja die Nächstenliebe und so. Alle sind irgendwie, wollen es lieb und schön und man ist ganz freundlich und so und hat so ganz viele tolle, herzliche Begriffe an der Hand. Aber da rufen nicht alle Juhu, wenn man sagt, ey Leute, aber ich habe hier auch noch eine Wagenladung Kritik/Selbstkritik irgendwie dabei. Wer macht mit? Ja. Und das weiß ich, dass ich damit auch nerve und dass es auch Leute geben wird, die sagen, ey, halt mal den Ball flach, sei du mal erstmal 20 Jahre dabei, da können wir weiterreden. Ne? Das kenne ich halt alles aus dem Hip-Hop. Das ist nicht schlimm, damit kann ich umgehen. So. Auch wenn man mir dann darin irgendwie eine gewisse Überheblichkeit oder eine gewisse, ja, vielleicht auch Dominanz unterstellt oder so. Aber damit kann ich dealen. Das ist okay. Mir ist es wichtiger, an der Sache was zu verändern, als irgendwie von allen gemocht zu werden. So.
Bist du auch schon durch eine harte Schule gegangen, könnte ich
ja,
sagen.
Ja, eben drum.
Ne?
Deswegen ist ja. da so schlimmer wird es jetzt eher nicht so. Und genau, also ich glaube, das ist okay, wenn ich etwas an der Stelle quasi öffentlich mache. Ich bin jetzt auch ins Netzwerk Kindermusik eingetreten, also in einem wirklich großen Netzwerk, wo ich sagen würde, ungefähr so ein Viertel bis Drittel aller Kindermusikschaffenden in Deutschland, Österreich irgendwie organisiert sind. So meiner Einschätzung nach, ich kenne die konkreten Zahlen nicht, aber so wenn man sich anguckt, das ist schon, schon nennenswert. Und habe gesagt, ich möchte, ich bin bereit irgendwie, mich auch einzubringen und so weiter. Mein Ding ist aber, ich will halt einfach über Diskriminierungssensibilität sprechen. So. Und zwar nicht nur in dem Sinne von, hey, wir zählen jetzt einfach noch mehr bunte Dinge auf oder bunte Menschen, sondern wir gucken auch bei uns selber. So, wir gehen hier einfach ganz klar in Auseinandersetzung mit uns selber im Sinne von, wie gehen wir mit einer eigenen Fehlerkultur um oder so? Oder haben wir die überhaupt so? Und wir haben jetzt irgendwie eine Arbeitsgruppe gegründet, die das angehen will. So, das wird eine Weile brauchen, bis das wächst. Aber es gibt diese Arbeitsgruppe, die halt in so einem Tool einerseits Materialien und Personen sammelt, die sich rund um das Thema Diskriminierungssensibilität, diskriminierungssensibles Lektorat, Sensitivity Reading und so weiter da zusammenträgt. Eine Art Labor, wo wir bei Unsicherheiten beim Schreiben irgendwie die anderen befragen können, wie seht ihr das? Geht das? Kann man das so sagen? Oder was fällt euch dazu ein? Habt ihr alternative Begriffe oder zur Hand? Und drittens irgendwie so ein bisschen so eine Worst-Case-Practice-Situation. Welchen Song spiele ich so nicht mehr live? Welche Textstelle würde ich heute so nicht mehr schreiben? Also quasi entlang des eigenen Materials ein bisschen das Learning aufzubereiten. So.
Und da kannst du ja, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
Wie sag mal?
Ja, ich wollte nur sagen, da kannst du ja von deiner Erfahrung auch aus dem Vollen schöpfen, weil du hast das bei deinem letzten Album, also du hast ja zwei Alben inzwischen schon gemacht, ne? Da haben wir den Salat, das letztes Jahr erschienen, und da hast du auch zum ersten Mal so ein Sensitivity Reading gemacht, ne? Also dich dafür entschieden, das zu machen. Heißt, dass da also nochmal eine Person aus einer sehr kritischen Perspektive auch nochmal deine eigenen Texte geschaut hat. Diese Erfahrung war ja für dich, soweit ich das überblicke, auch neu, oder?
Absolut. Für mich war Texte schreiben immer so total heiliges Gebiet, da geht keiner ran. Also auch vor dem Hintergrund, dass ich, muss ich sagen, wirklich auch Probleme habe mit dem Phänomen des Ghostwritings. Das ist was, was mir ganz, da komme ich nicht so gut hin.
Ja, wird aber total viel oft und viel praktiziert, ne? Eben im deutschen drum, Pop auf jeden Fall. Ja, ja.
Und auch im Rap mittlerweile ist es eher so quasi Status, wo man sagen kann, der hat mir die Strophe geschrieben. Also ne, wo man sonst damit irgendwie vor sich hergetragen hat, von wer die Beats gebaut hat, ne? Oder wer irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, das gemixt und gemastert hat. So kann man heute auch mit Stolz sagen, ja, Refrain hat mir der geschrieben, erste Strophe da, Bridge kommt von dem und so weiter. Und dass das, also, ne, dann wurde das eine Weile noch verheimlicht und irgendwann hat man das, wie gesagt, auch quasi zum Teil des Statussymbols erhoben. Für mich undenkbar. Deswegen war ich so, nein, da kann niemand dran und so, hey, ich bilde mich da fort, ich lese doch voll viel und bin an allen Diskursen dran. Aber natürlich reicht das nicht so. Es ist ja trotzdem noch meine eingeschränkte Perspektive und zumindest noch eine andere Person, die von Berufswegen sich darum kümmert, Texte eben auf sogenannte Schmerzpunkte hin zu untersuchen. Es geht nicht nur um einzelne Begriffe, sondern auch um ganze Perspektiven und Erzählungen, also auch ganze Handlungsstränge oder Anlagen, Konzepte in Texten. Die dazuzuholen war für mich einfach ein riesiger Dazugewinn. Ich habe mit Sora Bimanisch zusammengearbeitet, die aus einer Perspektive of Color eben Sensitivity Readings macht, sonst eher literarische Texte, aber auch Sachtexte. Für die war das mit der Musik auch neu, weil es halt eben nicht üblich ist so. Aber mir war das ein großes Anliegen, weil es natürlich jetzt schon reichlich Textstellen vom ersten Album gab und wo ich mir dachte, eieiei, warum? Och, so, ja. Also wo ich auch bestimmte Lieder tatsächlich jetzt auch aus dem Live-Programm aussortiert habe, weil ich merke, ich habe einfach keine guten Gefühle dabei, die einfach zu wiederholen. So, ne? Ich wollte quasi mich sicherer fühlen und wohler fühlen mit dem und aktiver da drin lernen. Und das war eine wirklich, natürlich hatte ich mit jeder Mail, die von ihr zurückkam, ne? Ich habe dann quasi die Texte vor dem Aufnehmen immer eingereicht. Wir haben, sie hat dann so Reports geschrieben zu den Texten und mir das zurückgeschickt mit ihren Erklärungen und ihren Erläuterungen und Anmerkungen und so. und dem Feedback. Und mir ist natürlich jedes Mal der Arsch auf Grundeis gegangen, wenn dann eine Mail zurückkam. Ne? Natürlich, das hat das voll viel mit Scham und Angst zu tun, aber es ist besser geworden. So. Also ich konnte richtig an mir beobachten, wie die Gefühle, so, weißt du, jedes Mal ist wieder aufs Neue irgendwie dieser Prozess, aber es wird dann besser. Und ich habe auch ein Lied nicht veröffentlicht, weil einfach klar war, du machst damit eher nichts besser so in der Welt, wenn du das jetzt so veröffentlichst, weil du dich selber, also ganz konkret, das war ein Lied, was ich dem Thema Rassismus widmen sollte. Und am Ende war klar, ich schreibe das vor allen Dingen, um den Leuten zu beweisen, dass ich es besser machen will. Was nicht heißt, also ne, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht so. Und also für mich, die wirklich von sich glaubt, sich für eine weiße Person doch vergleichsweise tiefgehend eben mit dem Thema zu befassen und so. Es war, und ich habe es wirklich eingesehen, ne? Es war total selbstzentriert und so. Ich wünsche mir, dass alle sich lieb haben. Und nicht, wie es den Leuten eigentlich selber geht. Zumal ja auch gerade beim Antirassismus die Frage ist, für wen schreibe ich das jetzt eigentlich? Schreibe ich das jetzt für weiße Kinder, die Prozesse des Rassifizierens irgendwie erlernen mit ihrer Sozialisation in einer weißen Dominanzgesellschaft? Oder schreibe ich das für Kinder of Color? Was sollten die jetzt von meiner weißen Perspektive genau nochmal mitnehmen oder so? Also ganz, ganz schwieriges Feld. Und mir wurde klar, ich habe halt hier auch einfach in diesem Gebiet wenig Vorbilder. Also ich kann jetzt nicht irgendwie diese 17 wirklich sehr gut gemachten Songs zum Thema Rassismuskritik irgendwie kinderkompatibel, kann ich auf die zurückgreifen und von denen lernen und mich da irgendwie so einreihen in so eine Tradition oder so, wie jetzt beim Schlaflied oder so, weißt du, das war alles nicht da. Und die Prozesse waren total spannend, ich habe unheimlich viel gelernt, es ist noch nicht vorbei, ich würde das jetzt auch mit jedem neuen Release so fortführen, also mit meinen eigenen Liedern. Und wir haben, weil das so ertragreich war, auch beschlossen, irgendwie diese Prozesse transparent zu machen und haben gemeinsam einen Podcast aufgenommen.
Ja, zum Album. Wollte ich gerade auch noch sagen.
Genau, so ein Track-by-Track-Podcast, der eben durch die Themen, unsere quasi biografischen Anbindungen an die Themen der Songs und eben auch das, was quasi diskursiv da irgendwie drumherum gelagert ist und eben die Prozesse im Sensitivity-Reading und dem, was ich daraus gemacht habe, so das quasi führt so durchs Album über jeden Track. Auch eben dieser Track, der nicht veröffentlicht wurde, wird besprochen und warum er nicht veröffentlicht wurde.
Ja, ich habe ja ein paar Folgen davon reingehört zumindest. Es ist zugegeben an der einen oder anderen Stelle schon auch ein bisschen nerdy natürlich. Also man braucht schon, glaube ich, ein originäres Interesse an Thema, so um dem auch zu folgen. Aber total toll und mutig auch, finde ich ehrlich gesagt, an der Stelle, wie transparent du das und ihr das miteinander so macht, ne? Wie dieser Prozess so verlaufen ist. Weil, wie du schon eben gerade gesagt hast, das hat ja schon auch sehr viel mit der Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion zu tun und so. Und das auch nochmal so öffentlich zu verhandeln, fand ich wirklich überaus spannend, muss ich sagen. Verlinke ich natürlich auch nochmal gerne dann in den Shownotes hier zu dem Podcast. Wer da mal reinhören möchte, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt muss ich aber noch mal an einen Gedanken anschließen, den du gerade reingebracht hast. Also Stichwort die fehlenden Vorbilder in der Kindermusik jetzt speziell, ja, was so das politische Kinderlied angeht, wenn wir das jetzt mal so labeln wollen. Du hast dir damit ja wirklich eine Aufgabe gegeben, die ganz schön herausfordernd ist, würde ich mal sagen. Also einen politischen Anspruch auch ins Kinderlied zu überführen. Und man muss das vielleicht sich noch mal etwas konkreter klar machen. Also ne, du singst so über Themen wie Veganismus, du singst über Gendergerechtigkeit, über Feminismus, haben wir schon viel drüber gesprochen, über Vielfalt und Diskriminierung, Geschlecht und sexuelle Identität, über Selbstliebe und Selbstzweifel und so. Also es ist so eine ganze Themenpalette, die man jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, nicht klassischerweise mit der Gattung Kindermusik irgendwie zusammenführen würde. Da geht es in der Regel um ganz andere Sachen. Und vermutlich wirst du auch dir ja die Frage stellen, wie viel gesellschaftspolitische Realität man Kindern eigentlich zutrauen kann oder vielleicht auch zumuten möchte. Hast du da für dich so eine Art, weiß ich nicht, Grundrezeptur, von der du sagen würdest, das geht und das geht nicht? Oder sind das immer wieder sehr schwierige Verhandlungen im Einzelfall? Wie gehst du da so ran?
Also das dreht sich sehr stark um so ein Verständnis von Gewalt. Und da ist sozusagen immer wieder ein Herantasten. Das ist so zwiebelmäßig, ne? Wie viele Schalen können runter? Wie weit können wir uns irgendwie auf den Kern zubewegen? Also sozusagen, das, ich glaube, das Anspruchsvollste, was ich bisher gemacht habe, war in ein Lied in Kooperation mit Kindern, die im Frauenhaus leben. Mhm. So, also die zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser ist an mich herangetreten vor einer Weile. Ging es eigentlich nur darum, irgendwie so ein paar Infosachen zu sharen bei Instagram. Und dann meinte ich, ey, dann lass uns das doch irgendwie richtig machen. Vielleicht kann ich ja irgendwie sinnvoll hinzukommen. So, es gibt ja eine gewisse Öffentlichkeit rund um meine Arbeit. Genau, und da kam die Idee, auf einen Song zu machen. Nun bin ich kein Kind im Frauenhaus und war auch nie ein Kind im Frauenhaus. Also fehlt mir ja im Prinzip der Blick von innen so. Und dann kam die Idee auf, im Prinzip so eine einführende Strophe zu schreiben, die erstmal das Thema aufmacht, vor allen Dingen für Kinder, die das einfach gar nicht wissen, dass es sowas gibt, um dann Kinder selber sprechen zu lassen. So immer mit so einer unterstützenden / kommentierenden Ergänzung von mir. Nun können wir Kinder nicht, also Kinder leben ja anonymisiert im Frauenhaus, das heißt, ich kann die, darf die nicht treffen, so ohne weiteres, und mit denen irgendwie was machen. Und dann müssen ja auch, wenn da Stimmen veröffentlicht werden, beide Elternteile ihr bei geteiltem Sorgerecht ihr Einverständnis geben und so weiter. Also es war sehr schwierig, deswegen tauchen die halt als Zitate auf. Die Mitarbeitenden der autonomen Frauenhäuser sind losgezogen, haben ihre Kinder befragt. Hier, guck mal, ich habe so ein kleines Video vorgemacht, habe mich vorgestellt, habe die Idee vorgestellt. Die haben das den Kindern gezeigt und die Frage war halt, was würdet ihr anderen Kindern, die nicht wissen, was ein Frauenhaus ist und die erst recht nicht in einem Frauenhaus leben, was würdet ihr denen erzählen, wie es hier eigentlich ist? Und daraufhin habe ich halt seitenweise Aussagen bekommen von Kindern, von denen ich mir halt eine ganze Reihe ausgewählt habe, die auch wirklich im Wortlaut so im Song auftauchen, als Stimmen, als Aussagen der Kinder. Und das ist halt kein Lied, was davon erzählt, wie schlimm es und schrecklich das ist. Also was wir sonst mit irgendwie blau geschlagenen Gesichtern und so weiter sonst so assoziieren, auch in der Kampagnenarbeit rund um patriarchale und häusliche Gewalt. Sondern es ist auch ein Song, der auch im Beat, in der Musik recht nach vorne geht und halt natürlich einen empowernden Anspruch hat so und einfach sich auch als informativ versteht und sagt, hey, so ist das Leben. Und falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt auch, so ist das Leben für viele Kinder im Frauenhaus. So. Ja. Und natürlich bin ich mir sicher, dass reihenweise Gespräche daraus hervorgegangen sind, aber das ist ja genau das Ding. Ich vertraue halt darauf, dass Erwachsene, die mit Kindern sind, ob sie mit ihnen leben, mit ihnen arbeiten, ob es die Eltern sind oder die Großeltern oder die Mitbewohnis oder was auch immer, sich zur Verfügung stellen, ihren Kindern Fragen zu beantworten, die sich vielleicht aus den Liedern ergeben. Darauf muss ich einfach zählen, dass es über mich hinaus noch Leute, andere Erwachsene gibt, die sich bereit erklären, sich auf schwierigen Fragen zu stellen. So. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also das, sowas, was ich so an Rückmeldung bekomme, ist eher so, puh, ganz schöner Tobak, aber ey, irgendwie ist jetzt, sind auch Dinge klarer in der Welt fürs Kind. Also meine Analogie ist, ich habe keine Zahlen dafür an der Hand. Ja, das will ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es ja auch wenig Forschung dazu. Und Kind, wir haben ja, das ist ja auch Teil von Adultismus, Kinder irgendwie super zu homogenisieren in unseren Vorstellungen, ja. Also ja. Und die in so sehr stark als irgendwie einen, so, so monolithisch als eine Gruppe irgendwie zu denken. Aber Kinder haben ja ganz unterschiedliche Zugänge zu bestimmten Themen. Also ein Kind nerdet halt voll auf Dinos ab und die andere hat halt richtig krassen Plan von, weiß was ich, von irgendwie, kann halt Klavier aus irgendwelchen Gründen. Und das nächste baut halt abgefahrene Sachen aus Klopapierrollen und alle haben ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Interessen. Und so wird es auch sein, das eine Kind wird halt diesen Song komplett überhören und es gar nicht aufnehmen, was da los ist. Und das andere Kind wird sich denken, ach, das ist ja krass, sowas will ich später auch mal arbeiten. Ja. Und diesen Raum, in dem muss ich Vertrauen haben, dass Kinder sich da halt selber so weit reinbegeben, wie es ihnen möglich ist. Und dass natürlich die Erwachsenen ihnen die Themen auch nicht aufzwingen und sagen, du musst jetzt das Lied hören und verstehen, ich frag das nachher ab. So, ne? Also es ist ein bisschen wie mit Fremdsprachen. Ne? Am Anfang kriegst du dann mit, okay, es ist nicht meine Sprache, verstehe ich nicht, was reden die da? Irgendwann wirst du einen Sound erfassen und die eine Sprache von einer anderen unterscheiden können. Du wirst wissen, okay, das ist jetzt irgendwie Portugiesisch und das klingt eher nach, was weiß ich, Kurdisch. Ja?
Ja.
Dann wirst du ein Stück weit reinwachsen, vielleicht irgendwann einzelne Wörter wieder identifizieren. Ah, das habe ich doch schon mal gehört. Irgendwann lernst du die Bedeutung dazu kennen. Irgendwann erkennst du ganze Sinneinheiten. Irgendwann kannst du selber eigene Laute, Sätze produzieren. Irgendwann bist du fluent in der Sprache. Ja? Also ich glaube, dass das so ein Hineinwachsen ist und dass natürlich eine Vierjährige ein Lied ganz anders, man vielleicht einfach nur die Musik witzig findet oder das Video lustig oder so, während die Neunjährige schon irgendwie auch an anderen Stellen in der Welt mitbekommen hat, dass es dieses oder jenes Thema gibt. So. Und dass das so auch ganz organisch so vor sich hinwächst im Verständnis. Ne? Es geht ja nicht darum, irgendwie Kindern, ich zeige denen ja keine Nachrichten aus dem Kriegsgebiet so. Ich will die ja nicht konfrontieren und überfordern, dass es denen danach schlechter geht, sondern es geht ja immer darum, auch über schwierige Themen zu empowern, um darüber einfach auch Realitäten abzubilden, die sonst keine Berücksichtigung finden in so einem Heile-Welt-Prinzip. So, was ist keine Heile-Welt, sondern es geht darum, sanft und stark auch schwierige Themen nicht auszulassen so, und Kindern darüber einfach eine Sicherheit zu geben, zu sagen so, ey, ich weiß, du hast das schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen, ich weiß, du hast das schon mal irgendwo im Internet oder auf einer Plakatwand gesehen, ich weiß, es ist super schwierig so, aber wenn du willst oder eine Frage dazu hast, ich bin am Start. So, das ist eigentlich nur die Botschaft, die da drin steckt, so sich mit Kindern zu solidarisieren, mit ihren Fragen zu solidarisieren und dem Umstand, dass wir ihnen allen möglichen Scheiß in dieser krassen, harten, gewaltvollen Welt zumuten. So. Und da ist immer noch ganz viel Raum für Fantasie und Plüsch und Flausch und Sugarcoating und alles ist super knuffig. Ne? Das wird nicht weniger so dadurch.
Ja, ja. Leute, die noch nie deine Musik gehört haben, denen wird es jetzt womöglich relativ schwer fallen, sich vorzustellen, wie deine Musik überhaupt klingt. Aber das ist dir tatsächlich sehr gut gelingt, das musikalisch auch toll zu überführen und das jetzt eben nicht zu verkopft klingen zu lassen oder so, sondern dass es wirklich Spaß macht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so unterschreiben und unterstreichen und nur dazu ermuntern, sich die Sachen dann auch wirklich mal anzuhören. Sonst, weiß ich nicht, klingt das womöglich tatsächlich ein bisschen überfordernd, so wie wir gerade hier darüber sprechen. Aber Stichwort, so wie wir gerade hier darüber sprechen, also wenn man dir so zuhört und ja auch einfach deine künstlerische Arbeit so kennt, ich würde dir mal unterstellen, dass in diesem Kontext Authentizität für dich ja doch ein sehr großer und wichtiger Wert ist. Da habe ich mich nochmal gefragt, ob für dich vor allen Dingen jetzt eben in deiner Rolle als Zucchini, also als Musikerin für Kinder, ob du das Gefühl hast, dass du in dieser Hinsicht Kompromisse machen musst, was Authentizität betrifft.
Nee, voll nicht. Also tatsächlich gar nicht. Es gab so Phasen in meinem Erwachsenenleben, wo ich mich dafür auch immer mal wieder so ein bisschen geschämt habe, dass ich auch so eine sehr verspielte Seite habe und dass ich halt auch so Hobbys habe, die man Kindern oder alten Damen eher zuordnet, dass ich halt gerne bastel und gerne so stricke und nähe und häkel und so bunte Perlen an Sachen rannähe. Ich liebe das. Auch so ein bisschen sicherlich als Balance zu quasi der Härte der Themen, die ich mir sonst so raufhole. Und dass ich das irgendwie sein darf und zeigen darf und halt mir so eine blöde Coolness nicht im Weg steht, die an ganz vielen Stellen in so einer Erwachsenenwelt zum einen, aber auch im Hip-Hop sehr stark, auch wenn es unterschiedliche Coolnesse sind. Die eine Coolness heißt Seriosität, die andere Coolness heißt halt tatsächlich Coolness dann. Dass ich das auch einfach gut und gerne mal beiseite lassen kann, ohne die Verantwortung, die ich habe, als erwachsene Person aufzugeben, das gefällt mir schon sehr gut so. Und ich finde Kinder einfach ein tolles Gegenüber. Ich mag Kinder einfach wirklich so, ne? Und ich verwende diesen Begriff Ehre sehr gerne in diesem Kontext. Das ist eine sehr ehrenvolle Arbeit, wie ich finde, mich an die Seite von Kindern zu stellen, ohne in einem pädagogischen Kontext irgendwelche Entwicklungsbögen ausfüllen zu müssen oder schlimmer noch Noten vergeben zu müssen. Also ich habe mich auch ganz bewusst gegen den Beruf der Lehrerin entschieden, obwohl das eigentlich immer mein Wunschberuf war als Kind, weil ich einfach wusste, ich muss halt Kinder beurteilen und bewerten so, ne? Und ich muss die in Konkurrenz zueinander setzen. Mich macht es auch umso trauriger, wenn ich sehe, wie Erwachsene mit Kindern hart sind und urteilend oder so. Ne? Weil es ist ja irgendwie so, wir lieben unsere Kinder, aber wir mögen keine Kinder, so als Gesellschaft. Ne? Wir haben ja so Hotels, in denen Kinder keinen Zugang haben und alle möglichen Dinge sind erst ab 18 und so. Also es ist ja irgendwie ganz merkwürdig ausschließend strukturiert so. Und ich mag tatsächlich Kinder und das. Ich glaube, das mir ist es, ich finde es schön, einfach auch in so einem öffentlichen Raum mit einfach mal einem Kind zuzuwinken und wenn ich sehe, ah, die guckt, die interessiert sich für irgendwas, was ich da gerade mache oder so, und Kontakt aufzunehmen, einfach so für den Moment nur kurz so, ach, siehst du, ich habe auch heute eine grüne Hose an, wie witzig, weißt du? Also irgendwie so Kleinigkeiten, die irgendwie einem den Tag versüßen, die, wo klar ist, das Kind wird nicht nur als Störfaktor im öffentlichen Raum wahrgenommen, der nur dann akzeptiert wird, wenn er funktioniert. So, ne?
Ja, schön. Sehr schön. Suki, ich würde mal einen kleinen, eine kleine formale Unterbrechung in unser Gespräch reinbringen. Ich hätte so ein paar Entscheidungsfragen für dich, entweder oder Fragen,
okay,
die ich gerne ein wenig schneller mit dir jetzt durcharbeiten würde. Also du darfst gerne auch was dazu deinen Entscheidungen sagen, aber es geht jetzt gar nicht darum, das lang und ausführlich nochmal zu kommentieren, sondern tatsächlich einfach ein bisschen schneller mal abzuhaken.
Alles klar.
Hättest du Lust und wärst bereit dazu?
Jawohl.
Fantastisch. Wir legen auch mal ganz harmlos los, würde ich sagen. Guter Text oder gute Musik, wäre meine erste Frage.
Guter Text.
Weil dir Text am Ende tatsächlich immer wichtiger ist als die Musik? Oder wie also würdest du es?
Das ist tatsächlich auch einfach noch so ein Ding, was ich aus dem Hip-Hop mitnehme. Ne? Also ich habe wirklich sehr problematische Inhalte, die unfassbar gut geflowt wurden, auf fantastische Beats im Ohr. Und das ist, finde ich, ich fühle mich betrogen, so. Und ich kann besser damit dealen, wenn es irgendwie im Flow so ein bisschen rumpelt oder das jetzt nicht so geil gemischt ist, so. Aber dafür ich inhaltlich nicht die ganze Zeit denke, scheiße, das tut weh. Daher rührt's.
Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man sich nochmal anschaut, wo du so herkommst, künstlerisch und musikalisch, ja. Schlagzeug oder Drumcomputer?
Schlagzeug tatsächlich. Ich bin, lege großen Wert darauf, dass alles auf der Bühne live passiert. Also wenn ich irgendwo mal auf einer Demo oder bei einer kleinen Veranstaltung im künstlerischen Rahmenprogramm mal 2, 3 Songs vom Computer her abfeuere, dann ist das okay. Aber Konzerte müssen live gespielt sein und auch alle Instrumente sind immer live eingespielt.
War das auch früher bei dir schon so, also als du als Suki unterwegs warst?
Nein, eben nicht. Das war ein bisschen auch aus Kostengründen und weil ich immer dachte, ah, ich kann dann die Leute nicht anständig bezahlen und so und ich will selber nicht so viel Kosten verursachen, wenn du halt aus einer Subkultur kommst, wo einfach klar ist, sie hat keiner, eh keiner Kohle. So dann, aber mittlerweile ist es so für mich, also wir sind tatsächlich live mit Drums, Keys, Gitarre und Bassgitarre.
Okay. Ja, auch immer noch, also es wird mehr, aber es würde sagen, immer noch eine Seltenheit auch in der Kindermusik.
Ja, aber es ist mir super wichtig, auch für die Kinder zu sehen, dass das irgendwie, dass da echte Menschen das machen so. Und deswegen wird auch jedes einzelne Instrument vorgestellt und spielt eine Kleinigkeit und zeigt, was es so kann, um so das bisschen, ist so ein bisschen back to the roots mäßig und finde ich aber sehr schön. Und ist auch einfach fürs Musizieren selber auch schöner, wenn man nicht nur irgendwie auf Play drückt, sondern wirklich gemeinsam musiziert. Das ist einfach ganz andere Energie.
Die nächste Frage dockt, wenn man würde, schon ein bisschen daran an, Studio oder Live-Konzert?
Ja, Live-Konzert natürlich. Also ich muss sagen, ich bin Drinni, stehe nicht so auf Rumreisen und draußen sein. Ich bin gerne zu Hause.
Das ist ja einen guten Beruf ausgesucht, ja, genau, würde ich sagen.
Das ist, aber deswegen mache ich dann auch sonst nicht viel in meinem Leben. Also ich fliege nicht in Urlaub oder so Sachen. Ich mache wirklich, also sozusagen, ich bin viel unterwegs, aber wirklich nur dafür, aber also na klar, ey, vor der Bühne irgendwie Kinder zu sehen, die sich das irgendwie reinpfeifen und also die Blicke sind einfach, das, ne, mir geht es gar nicht darum, irgendwie so das, den Abriss, die Sensationskonzerte, sondern wirklich so einfach zu sehen, dass auch einfach ein Kind da eine Stunde davor steht mit großen Augen, sich auch einfach kaum bewegt, aber sich das alles ganz genau anguckt so und anhört, so, das ist einfach wirklich fantastisch und zu wissen, so, das ist jetzt für voll viele Kinder das erste Konzerterlebnis. Oder da immer, was macht diese lila, eine tätowierte Frau auf der Bühne da? Weißt du, das ist, also ich habe da schon sehr große Freude am Live-Geschehen.
Ich muss da noch eine Frage direkt hinterher schieben dazu. War das für dich, als du dich dazu entschlossen hast, Kindermusik zu machen, auch von vornherein klar, dass du das auch gerne live umsetzen möchtest?
Ja, unbedingt.
Oder hattest du möglicherweise sogar eher, weiß ich nicht, Zurückhaltung dabei?
Nein. Ich habe als Suki eine Abschiedstour gespielt im März 20, 5 Konzerte und wir haben halt das Zugabenset, also wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, 24 Songs aus meinem Repertoire der Jahre gespielt und das Zugabenset waren 5 Zucchini-Lieder. Also wir haben es von vornherein so angelegt und schon die alle schon in Kenntnis gesetzt darüber, was als nächstes kommt.
Sehr schön. Nächste Frage, physische Tonträger oder Streaming?
Ja, ist ja ein schwierig. Wäre das nicht so stark monopolisiert, bin ich eigentlich fein damit, so, weil, also ich habe keine Vinylliebe, die gibt es bei mir nicht und ansonsten sind CDs echt so, diese ganze Toni-Situation ist auch nicht einfach, ja, und da sind ja eigentlich auch immer wieder Ressourcen dran und dann liegt es rum und staubt ein und muss bei Umzügen von A nach B, ich finde eigentlich so eine digitale Form auch echt super, aber die Verteilung ist natürlich katastrophal, also wäre die Verteilung quasi dessen, was bei rumkommt, würde es nicht beim Monopolisten hängen bleiben und würde bei den Artists selber in entsprechenden Anteilen landen, würde ich Jubelschreie ausstoßen. So ist es ein zaghaftes Streaming.
Ein Ja, aber quasi.
Allerdings,
so, ne?
Ja.
Dann werfen wir mal ein bisschen Blick auf deine Konkurrenz, um diesen Begriff mal einzuführen. Rolf Zukowski oder deine Freunde?
Ist ja keine Konkurrenz. Es sind ja KollegInnen.
Natürlich.
Deine Freunde, ja, würde ich schon sagen. Ja.
Kannst du es oder magst du es noch so ein bisschen erläutern? Also ich glaube, beide Bands muss man wahrscheinlich fast niemandem mehr vorstellen. Rolf Zukowski glaube ich eh nicht. Und deine Freunde sind ja, wenn man so will, ein bisschen die Superstars der Szene gerade, ne?
Ja, und ja auch schon eine ganze Weile und ja auch zu Recht. So sind ja auch ganz patente junge Männer,
schön.
Genau, ja. Wer sich als coolste Kinderband der Welt bezeichnet, muss sich auch als patenter junger Mann bezeichnen lassen. nein, also ich, das wird natürlich bei uns daheim auch gehört und wir waren auch schon auf Konzerten und so und ich habe da, also mir gefällt nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn mir was gefällt, dann gefällt es mir auch richtig gut. Also das letzte Ding mit dem Rucksack im Gesicht, da habe ich zum Beispiel sehr drauf gefeiert. So ein Einminüter, so ein Einströfer. Fand ich sehr, sehr witzig. Also da waren viele schöne, kreative Ideen und genau, ich habe da auf jeden Fall schon auch eine deutliche Begeisterung
Musik für Kinder oder Musik mit Kindern?
Also am liebsten Musik von Kindern, aber ansonsten bin ich niemand, die Kinder vors Mikrofon oder vor die Kamera holt, weil ich immer auch so ein bisschen Schiss davor habe, die zu vereinnahmen für meine Produkte oder so. Also quasi das absolute Extrem wäre dann die Momfluencerin, die ihre Kinder in allen Lebenslagen vors Handy zerrt. Da reagiere ich ganz, ganz, ganz empfindlich drauf. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es okay. Also in Anbetracht von Internet und Online-Kommentarfunktion und den Dingen, die da drin so stattfinden, finde ich Kinder ins Internet zu werfen schwierig, einfach wegen Persönlichkeitsrechten und diesen Sachen und so Schutzfragen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es auch super wichtig, dass Kinder sich repräsentieren dürfen und einen Überblick darüber haben, was da geschieht. Deswegen irgendwie so ab einem gewissen Alter eher. Ja. Mhm. Ansonsten haben Kinder natürlich auch ein Recht auf Musik auch selber zu machen, sich auszuprobieren. Aber die Frage ist halt die Öffentlichkeit, die da dranhängt. So. Deswegen würde ich es quasi aus für und mit nach von schieben.
Das entspricht natürlich nicht ganz dem Sinne des Spiels, aber es sei in diesem Fall mal gestattet. Ja.
Ist direkt der Anarchismus ausgebrochen hier.
Ja, genau. Reißt mir hier das Zepter aus der Hand. Ich habe eine Frage hier stehen, weil eigentlich hast du die vorhin schon mal beantwortet. Major oder Independent Label? Weiß nicht, ob du das noch mal ein bisschen ergänzen möchtest, weil es ist ja schon wirklich interessant, ne, dass du als Kindermusikerin eben bei einem Major Label bei Universal gelandet bist und vorher ja eigentlich bei einem Independent Label. Es bleibt eine gewisse Ambivalenz auch an dem Punkt. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, voll, ganz ehrlich, die Person, die mich da bei der Universal betreut, so, es ist jetzt nicht so, dass ich super großzügig mit meinem Vertrauen bin in so Business-Kontexte, aber ich habe da einfach bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. So. Ja, man quatscht mir nicht rein, man lässt mich machen und ich werde unterstützt, also auch zum Beispiel die Sachen mit dem Podcast. Ne? Mhm. Das ist ja, könnte man ja auch sagen, ja, muss man denn jetzt so und da so tief und das ist ja auch alles, kann man das Produkt nicht einfach als solches so stehen lassen und ich bin halt einfach Fan von einer guten Fehlerkultur, ich bin Fan von transparenten Arbeitsprozessen, so, ich muss niemandem irgendwas schaubudenzaubermäßig fortgaukeln, sondern das, so haben wir es gemacht. Das sind die Schwierigkeiten, das sind die Unsicherheiten, lass uns drüber reden. Und das sind alles Sachen, die von da aus mitgetragen wurden. Und deswegen habe ich gerade einfach, also aus Prinzip wetter ich natürlich gegen große Konzerne. Aber an der Stelle muss ich einfach auch da wieder so ehrlich sein und sagen, nee, ich mache da gerade einfach keine schlechten Erfahrungen.
Ja, schön. Lernen oder verlernen?
Ja,
Ich fand das ganz interessant. Du hast den Begriff nämlich eben ganz beiläufig auch schon einmal untergebracht. Mhm. Ich will ihn erstmal gar nicht weiter.
Also das ist tatsächlich, da drin zeigt sich ja der Generationenkonflikt, ne? Also sozusagen, wir Erwachsene müssen verlernen, damit Kinder einfach nur lernen dürfen. Und nicht auch in diese, das ist im Prinzip das Cycle Breaking, dass Kinder sich nicht auch nochmal in die Situation begeben müssen, bestimmte Dinge zu verlernen. So. Also zum Beispiel das Ding mit der binären Geschlechterlogik. So, wenn Kinder damit groß werden, dass es selbstverständlich auch Menschen gibt, die sich halt einfach nicht als männlich oder weiblich identifizieren oder einen Wandel im Laufe ihres Lebens erfahren haben und festgestellt haben, ups, ich bin ja gar kein Mädchen. Da haben sich ja alle die ganze Zeit getäuscht. Ich spüre ja, ich bin doch ein Junge. So, und wenn da eine Selbstverständlichkeit hineinwächst, weil wir verlernen, das zwangsmäßig festzuziehen, müssen Kinder nicht mehr verlernen. Deswegen würde ich perspektivisch und quasi prozessorientiert sagen, lernen.
Mhm. Okay. Dogmen oder Prinzipien?
Oh, Prinzipien natürlich. Also ein Dogma ist natürlich auch für die Person, die das selber aufrechterhält, super anstrengend. Also das tut ja dann am Ende nur weh. Deswegen Prinzipien auf jeden Fall, Haltung auf jeden Fall, aber immer mit einer Bereitschaft, Dinge auch in Frage zu stellen, solange halt nicht nach unten getreten wird.
Mhm. Und dann nochmal eins, das hatten wir eigentlich auch schon ganz am Anfang, machen wir es jetzt nochmal kurz und knackig. Person oder Persona?
Person. Ich habe so die Faxendicke von dieser Erzählung rund um Bühnenfigur, künstlerische Freiheit, bla bla bla, nee, Kunstfreiheit, künstlerische Freiheit noch nicht mal, aber Kunstfreiheit so, ich habe so die Faxen dicke von diesen Erzählungen, dass der ist privat ganz nett, der ist privat ganz anders. Ja, dann soll er doch einfach auf der Bühne korrekt sein, so, dann soll er halt nicht nerven damit, so, was soll denn das, wenn ich mich nicht damit identifizieren kann. Als private Person, dann mache ich das ja auch nicht auf der Bühne. Also was ist denn das so? Du willst ja nicht, ich würde ja auch nicht mir irgendeine Bühnenfigur ausdenken, die völlig dem widerspricht, worin ich mich als Mensch wohlfühle. Es wäre ja total schmerzhaft. Also es ist ein Unding. Also wirklich diese Aneignung von so lyrisches Ich, dies, das. Come on, Leute, ey. Nee. Mhm.
Okay,
zu viele Debatten dazu geführt, da bin ich schon ein bisschen mit.
Ja, ja, das merkt man ein klein wenig. Klingt auch soweit nachvollziehbar, ja. Schön, dann ein paar schnelle Fragen vielleicht noch zum Ende, Suki. Du hast vorhin ja schon mal so angedeutet, ne, im Bereich der Kindermusik oder des Kinderlieds und vor allem des politischen Kinderlieds könnte man dich ja schon als so eine Art Pionierin bezeichnen. Ne? Also es gibt zumindest wirklich sehr, sehr wenige KindermusikerInnen, würde ich mal sagen, die sich das wirklich in der Weise auf die Fahnen geschrieben hätten, wie du das tust. Ich denke witzigerweise immer an Frederik Fahle, dem ich das auch immer zuschreiben würde, aber der ist nun wirklich der ist bis heute noch aktiv, aber der hat in den 70ern angefangen, Kindermusik zu machen. Ne? Dazwischen klafft dann doch schon eine relativ große Lücke, müsste man sagen. Also du hast dir damit ja wirklich was vorgenommen. In dem Kontext ist die Frage vielleicht relativ naheliegend, ob dir die Rolle als Kindermusikerin manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen zu anstrengend wird.
Nö, voll nicht. Also da ist ganz viel Freude auch dabei. Also ich habe auch Bock darauf. Also ich könnte ja auch einfach andere Dinge tun, die, also ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Ich häkel zum Beispiel Gemüse. Ich könnte auch das den ganzen Tag machen und im Internet verkaufen. Also ich finde das, eine sehr ehrenvolle Aufgabe, die mich im besten Sinne herausfordert, deren Früchte ich jetzt schon ernten und genießen darf. So. Und ich finde das auch gut, dass du Frederik Fahle an der Stelle nochmal benennst, weil ich das wirklich auch immer mit Respekt verfolgt habe, was da schon irgendwie an so, dass da irgendwie, ne, da ist ja schon ganz früh von so Enteignung und Gentrifizierung und Fragen rund um Klassenkämpfe, da schwingt ja schon ganz viel an und es ist natürlich toll zu wissen, dass das auch wenn da ein paar Jahrzehnte dazwischen liegen, andere Leute diese Wege schon gegangen sind, so, ne, und das jetzt gilt es ja, das im Prinzip nur auf die Gegenwart zu übertragen und ich glaube, wenn ich eines Tages meine letzten Atemzüge tätigen werde, dann werde ich nicht sagen, ach, hättest du mal nicht politische Kindermusik gemacht.
Erlebst du dich denn in dieser Rolle als Kindermusikerin manchmal, vermutlich wenn dann eher ungewollt, auch als polarisierend oder erlebst du es sogar auch manchmal, dass Leute wirklich arg kritisch auf deine inhaltliche Arbeit oder musikalische Arbeit reagieren?
Ja, auch das bin ich aber gewöhnt so, ne? Also es ist halt, ich meine, meistenteils wird einem das ja nicht ins Gesicht gesagt, man liest es dann irgendwo. Aber es ist halt immer so, wenn du Sachen machst, die noch nicht super etabliert sind, bist du halt erst der Troublemaker. Also wie gesagt, dass dieses Feminismus-Ding im Rap, was haben Leute die Augen? So, boah, bitte Suki, ey, du nervst, Alter, sei doch mal still, so, chill doch mal, entspann dich mal. 5 Jahre, 8 Jahre, 15 Jahre später haben sie plötzlich ihre eigenen Podcasts zum Thema Feminismus und Hip-Hop, weißt du? Also es ist irgendwie, also um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, so, dann ist das irgendwie plötzlich auf einmal alles machbar. Und dann ist irgendwie sowas wie eine weibliche oder eine körperliche, sexuelle, wie auch immer, Selbstbestimmung irgendwie, da ist man empört, wenn sich jemand plötzlich dagegen stellt. Also die Leute lernen ja auch dazu und ich lerne ja auch Dinge dazu. Also ich kenne es ja auch von mir total, dass ich bei bestimmten Sachen denke so, wow, 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 jetzt aber mal gut langsam hier und um dann einfach an mir selber beobachten zu können eine Weile später, ja guck mal, ist schon kurz davor, mir in Fleisch und Blut überzugehen, so. Und das ist natürlich vor allem mit den Dingen, die irgendwie immer so ein bisschen nerven und wehtun und wo man sich selber auch in Frage stellen muss. Ne? Also bestimmte Dinge, für die ich kritisiert wurde in der Vergangenheit, da habe ich mir auch gedacht, ja, meine Güte, jetzt kann man das gar keinem mehr recht machen. Habe so ganz konservative Sachen gesagt, so, man darf gar nichts mehr sagen. Und irgendwann merke ich so, ey, zum Glück wurde mir das gesagt. So, zum Glück bekomme ich hier die Chance, irgendwie über so eine Kritik, über so einen Hinweis zu lernen. Und das fügt sich dann irgendwann gut zusammen. So. Also ich nehme das auch nicht besonders persönlich. Ich lasse einfach die Zeit dann für sich sprechen.
ja, die Zeit für sich sprechen lassen. Genau, ich möchte jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, dass du nochmal irgendwie sagen müsstest, wo siehst du dich denn in 10 Jahren oder so. Aber ich mache es vielleicht nochmal anders auf. Ich habe bei laut.de, ich gucke da immer mal wieder rein, wenn es so um Plattenkritiken geht, ganz interessant gelesen, da haben die deinen Racker-Rap, das fand ich eine schöne Bezeichnung für die Musik, die du als Kindermusikerin machst, deinen Racker-Rap als allemal hörbarer bezeichnet als vieles, womit Tony Boxen heutzutage junge Ohren malträtieren. Genau so wurde es da beschrieben. Über die Tony Boxen hast du ja auch gerade schon gesprochen und hier im Podcast wurde auch schon drüber gesprochen mit dem Markus Langer. Und der Autor, der diesen Text geschrieben hat, hat dann aber trotzdem auch gesagt, eine Rückkehr ins Erwachsenenfach fände er trotzdem ziemlich begrüßenswert. Also die Frage, die damit verbunden wäre, ob dann irgendwann möglicherweise auch nochmal mit einem Album von Suki zu rechnen wäre. Darf ich die dir an dieser Stelle stellen oder bleiben wir im Fokus jetzt wirklich erstmal bei deiner Rolle als Kindermusikerin?
Ich glaube, man kann ganz viele Dinge gleichzeitig machen. Ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss fürs eine oder das andere. Mhm. Als Mutter in der Musikindustrie ist das zum Beispiel so ein ganz klassisches Ding, ne? Dass es für Leute irgendwie voll undenkbar ist, dass man auch gleichzeitig, also das Muttersein und auf der Bühne sein, also fürs Kinderfach geht es noch, ist es noch kompatibler, aber in anderen Sphären hört man das immer wieder, dass Frauen irgendwie vor totale Fragezeichen rennen, so wie was. Und dann fährst du abends nach Hause und schmierst Brote. Ich glaube, dass, also ich, wenn ich den Impuls verspüre, wieder Musik vorrangig für Erwachsene zu machen, dann werde ich mir da nichts verkneifen, weil Prinzip sticht Dogma. Und dann ist das Prinzip, ich habe Bock, Sachen zu machen, auf die ich Bock habe. Und dann mache ich die auch, wenn es mir möglich ist. Also es wird, es hat ja auch zwischendurch schon Features gegeben. Ich habe in so einen Iran-Soli-Track gemacht im vergangenen Jahr. Ich arbeite jetzt gerade mit einem Rapper, der in Wien lebt, ein afghanischer junger Mann, der tolle Songs macht. Mit dem arbeite ich gerade ein Stück zusammen und so. Aber was ich nicht will, ist in diese Mühle zurückkehren von alle 2 Jahren irgendwie mit einem Konzept anzulaufen, das zu recorden, dann Promophase, dann Festivaltour, dann Solotour, dann feststellen, scheiße, ist 2 Jahre vergangen, ich brauche wieder ein neues Konzept und so weiter. Hm. Auf diese Mühle und zwischendurch immer richtig stark zu performen und zu leisten und abzuliefern und noch mehr und sich zu steigern, zu steigern, zu steigern, das will ich nicht mehr. So. Und da, wie gesagt, funktioniert der Bereich Kindermusik sozusagen innerhalb der Musikindustrie anders. Es ist eine andere Zeitlichkeit, es sind andere Parameter. Da wird ganz anders gemessen, auch weil der Markt einfach nicht so übersättigt ist. Und wenn ich Lust habe, vielleicht werde ich ja noch Opernsängerin oder so. Dann mache ich kein Geld, man weiß es alles nicht.
Man weiß es nicht, das ist wohl wahr. Na, dann schauen wir uns das einfach neugierig an, würde ich sagen. Und hoffen, dass es auf jeden Fall die ein oder andere Platte für Kinder auf jeden Fall noch geben wird aus deiner Feder. Ich persönlich, ich mache keinen Hehl daraus, ich mag die Sachen wirklich sehr und bin total froh, dass du mit deiner Erfahrung und deiner Musikalität, aber vor allen Dingen halt eben auch mit deiner Haltung, über die wir ja heute ein bisschen mehr erfahren konnten, diese musikalische Gattung bereicherst. Und ich hoffe wirklich, dass du das noch lange weiter tun wirst. Für heute würde ich jetzt aber erstmal einen Punkt daran machen und bedanke mich sehr herzlich bei dir fürs Mitmachen, Suki. Dankeschön.
Danke für dein Interesse, danke für die Gelegenheit. Ganz wundervoll. Dankeschön.
Schön. Dann sage ich einfach mal bis bald und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.